Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Fall Andreas Kalbitz lässt die AfD nicht los. Heute gab es ja eine Sondersitzung der Fraktion in Brandenburg, weil Kalbitz gerne Fraktionsvorsitzender bleiben wollte, obwohl er nicht mehr AfD-Parteimitglied ist. Seit dem frühen Nachmittag ist klar, Kalbitz wird das Amt ruhen lassen. Und wir haben noch ein paar Fragen dazu. Zum einen, war das jetzt wirklich das Finale für Andreas Kalbitz? Und was heißt das jetzt für die Landesverbände im Osten und im Westen? Ein weiteres Thema bei uns sind die Corona-Proteste vom Wochenende. Wir haben ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Da ging es darum, ob man solche Formen des Protests eigentlich generell verbieten könnte. Heute wollen wir uns nochmal mit der Frage beschäftigen, wer protestiert da eigentlich und wo ist die Schnittmenge von Rechtsradikalen, von Impfgegnern, von Esoterikern und von Menschen, die sich politisch in der Mitte verordnen. Hier ist der Tag am 4. August. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Andreas Kalbitz und die AfD. Wäre das eine Beziehung? Dann wäre es eine, die toxisch, also nicht gesund ist. Frage ist nur, wer den toxischen Part einnimmt. Kalbitz ist ja offiziell ausgeschlossen worden aus der Partei, beschlossen durch das AfD-Bundesschiedsgericht. Und trotzdem will Kalbitz seine politische Arbeit nicht loslassen. Im Gegenteil, er wollte Fraktionsvorsitzender bleiben für die Landtagsfraktion Brandenburg. Das hätte er theoretisch auch gekonnt, weil die Fraktion ihre Geschäftsordnung geändert hatte. Ja, dann wäre er eben parteiloser Fraktionschef gewesen. Dazu gab es heute eine Sondersitzung. Also wie soll die politische Zukunft für Andreas Kalbitz weitergehen? Das Ganze fand statt im Landtag von Potsdam und am Ende steht, Kalbitz lässt sein Amt erstmal ruhen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Olaf Sundermeier. Journalist, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus und beobachtet auch rechtspopulistische Parteien wie die AfD. Was sagst du, Olaf? War das heute das Finale für Kalbitz?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man mit der Entscheidung der Fraktion dort irgendwie, dass er den Fraktionsvorsitz ruhen lässt, Druck aus der angespannten Situation genommen hat, unter der die gesamte Partei steht. Herr Kalbitz hat ja ein ordentliches Gericht angerufen, das Landgericht in Berlin, das darüber befinden soll, ob sein Parteiausschluss durch den Bundesvorstand überhaupt rechtmäßig war. Bis zu dieser Klärung wird es lange dauern. Die AfD ist seit Wochen eine gelähmte Partei. Und um insgesamt Spannung aus der Situation zu nehmen, so verstehe ich es, so interpretiere ich dort den Beschluss der Fraktion heute, hat man einfach gemeinschaftlich, auch vor allen Dingen unter Hilfe von Alexander Gauland, dem Ehrenvorsitzenden der AfD dort in Brandenburg, diese Entscheidung getroffen.
Wie wichtig ist denn dieser Tag jetzt für diese Bundespartei? Auch wenn du sagst, so, es ist jetzt erstmal nur, um die aktuelle Spannung rauszunehmen, trotzdem nochmal der größere Blick.
Also die Bundespartei steht insgesamt unter massivem Druck. Die AfD liegt bei aktuell in den Umfragen bundesweit bei 8%. Und sie ist immer dann in den Umfragen schlecht. Sie wird immer dann von ihren Wählern auch einfach so schwach bewertet, wenn es innerparteiliche Streitigkeiten gibt. Das hatten wir in der Vergangenheit schon, um die Streitigkeiten um Lucke, um Petri. Das ist ein wiederkehrendes Element. Da geht es nicht um inhaltliche Sachen, sondern einfach nur, wie stellt sich die Partei nach außen hin da. Und diesen Zustand wird die Partei nicht mehr sehr lange aushalten. Wenn also ein ordentliches Gericht Zeit braucht zu einer endgültigen Klärung über die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz, dann ist man tatsächlich gut beraten, diese Causa jetzt so ein bisschen irgendwie in den Hintergrund zu schieben. Und ich glaube, das steckt hinter der Entscheidung heute. Jörg Meuthen hat ja angekündigt, er will die Klärung, die Partei befrieden bis zum Ende diesen Jahres, weil im kommenden Jahr ist quasi ein Superwahljahr mit der Bundestagswahl, mit wichtigen Landtagswahlen. Es geht los im März mit der sehr für die AfD extrem wichtigen Landtagswahl in Baden-Württemberg. Das ist also quasi die Schlüsselwahl für die AfD. Und wenn es in den nächsten Wochen und wenigen Monaten nicht gelingt, die Partei zu befrieden, zufrieden, dann wird sie sicherlich im kommenden Jahr auch einfach schlechte Wahlergebnisse einfahren.
Du sagst jetzt Partei befrieden, aber im Endeffekt, also da kann ja auch niemand in der AfD die Augen vor verschließen. Das, was jetzt da gerade mit Kalbitz passiert, was die Partei ja auch auffällt auf eine gewisse Art und Weise, bringt ja eben auch sehr viel Unruhe einfach mit sich. Was bedeutet das jetzt, wenn wir das mal weiter denken? Also von der Spaltung der AfD hören wir immer mal wieder. Glaubst du, das ist jetzt nochmal ein weiterer Schritt dahin oder wie ordnest du das ein?
Die AfD ist eine junge Partei, sie ist eine Bewegungspartei, die sich sehr viele Parallelen auch zum Beispiel zur Entwicklung der Grünen, die auch eine Bewegungspartei ist, gibt, wo es auch immer zwei Flügel gegeben hat, die unter Spannung standen. Und Alexander Gauland hat von Anfang an als Fraktionsvorsitzender in Potsdam, als Bundesvorsitzender der Partei, jetzt als Vorsitzender der Bundestagsfraktion immer versucht, für einen Ausgleich zu sorgen zwischen den sogenannten Gemäßigten und den Radikalen in der Partei. Nur das hat die Partei insgesamt erfolgreich gemacht. Wenn sie es nicht schafft, zu einem Ausgleich der Flügel zu kommen, dann würde tatsächlich eine Spaltung erfolgen. Aber alle beteiligten Akteure, auch diejenigen, die heute zu dieser Entscheidung in Potsdam gekommen sind, haben im Prinzip vor Augen, diese Spaltung nicht zuzulassen. Wir hatten ja auch Abspaltungen der AfD in der Vergangenheit über Poggenburg in Sachsen-Anhalt, erinnern wir uns, wurde eine kleine radikale Kleinstpartei gegründet, die bedeutungslos ist. Frauke Petri hat eine eigene Partei gegründet, die es inzwischen nicht mehr gibt. Eine Spaltung würde die AfD nicht überleben.
Aber was bedeutet das denn jetzt für die Sektion? Ich sage jetzt mal AfD Ost und AfD West. Ist das im Endeffekt das Gebiet oder der Bereich, auf die sich diese Spaltung dann beziehen würde? Oder könnte die noch woanders stattfinden?
Nein, die kann woanders stattfinden. Ich sprach vorhin über Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist der wichtigste westdeutsche Landesverband, nicht nur in der Mitgliederzahl, sondern auch mit einer großen Landtagsfraktion, mit einem sehr starken Landtagswahlergebnis bei den vergangenen Landtagswahlen. Der Landesverband dort wird inzwischen geführt von Alice Weidel, die dort auf Flügelkurs, also auf Kalbitz-Kurs, auf den Kurs dieses rechtsextremen Netzwerks, was es immer noch gibt in der Partei, auch wenn es sich nicht mehr Flügel nennt.
Auch wenn es offiziell eigentlich aufgelöst ist. Ne?
Mhm. Wenn es offiziell aufgelöst ist, aber die Menschen sind ja noch da. Der gesamte Landesvorstand in Baden-Württemberg ist ähnlich dahingehend besetzt wie beispielsweise in Brandenburg. Also die Spaltung wäre nicht eine glasklare Ost-West-Spaltung, sondern die würde quer durch die Partei gehen und es würde die Partei auf eine Art und Weise schwächen, dass sie ihre Ziele irgendwann mal in die Möglichkeit einer Regierungsverantwortung zu kommen in Deutschland auf Sicht nicht mehr erreichen kann.
Jetzt hat man heute im Vorfeld gehört von Teilen der Fraktion in Brandenburg, da fielen wohl Worte wie Kalbitz ist unser Mann, Meuthen will die Partei zerstören. Braucht die Partei jetzt im Endeffekt auch einen Schuldigen, also in dem Fall Meuthen?
Also man muss wissen, die AfD in Brandenburg steht wie ein Mann hinter Andreas Kalbitz, nicht nur die Landtagsfraktion, auch der Landesverband in Brandenburg. Es gibt jetzt einen kommissarischen Chef der Landtagsfraktion in Potsdam, das ist Dennis Holoch, ein relativ junger Mann, Lehrer, der vorher schon Stadtverbandsvorsitzender oder Fraktionsvorsitzender in Potsdam war, seit dem vergangenen Jahr im Landtag sitzt. Er wird also den Platz für Andreas Kalbitz dort warm halten. Die AfD in Brandenburg ist sich einig. Man hat heute nicht für oder gegen Andreas Kalbitz entschieden, sondern man hat einen Umgang mit dieser Krisensituation versucht zu finden. Und so ist dieser So ist das Ruhenlassen des Fraktionsvorsitzenden durch Andreas Kalbitz zu verstehen. Man ist sich auf dieser Seite der Partei ziemlich einig damit, dass Jörg Meuthen der Spalter ist, dass er derjenige, der den Rauswurf von Andreas Kalbitz betrieben hat, derjenige ist, der die Unruhe in die Partei gebracht hat. Und wenn es ihm tatsächlich nicht gelingt, Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass ihm das gelingt. Aber wenn es ihm nicht gelingt, die Partei in absehbarer Zeit zu befrieden, dann wird Jörg Meuthen derjenige sein, der am Ende, unabhängig von der Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz, der am Ende der Verlierer dieser Auseinandersetzung ist.
Du hast ja gerade schon gesagt, ne? Also so bis oder innerhalb dieses Jahres ist es eigentlich das Ziel, diese Partei zu befrieden. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass Meuthen diesen Vorstoß da schafft?
Ich halte das für sehr schwierig. Jörg Meuthen ist jetzt seit 5 Jahren Bundessprecher der AfD und ist vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er niemandem wehgetan hat und sämtliche Positionen im Prinzip immer hat gewähren lassen, bis jetzt aktuell zu dem Punkt, wo er sagt, wir wollen keine Rechtsextremisten in der Partei haben. Jörg Meuthen ist vorzeigbar als Hochschullehrer. Das gilt sehr viel in der Partei, sein akademischer Titel. Er wird eingeladen von den großen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das hat der Partei auch genutzt. Jörg Meuthen hat aber noch keine Wahl für die AfD gewonnen. Und das ist ganz wesentlich, ganz bemerkenswert. Andreas Kalbitz hat das nicht nur einmal getan, mit einem sehr hohen Wahlergebnis bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr, wo die AfD mit über 23% zur zweitstärksten Partei in Brandenburg wurde. Sein Flügel hat auch andere sehr starke Wahlergebnisse eingefahren in verschiedenen Bundesländern, von Sachsen bis nach Baden-Württemberg. Jörg Meuthen ist das noch nicht gelungen und die Partei traut ihm, glaube ich, auch nicht zu, dass im kommenden Jahr ähnliche Wahlerfolge zu erlangen. Wir haben Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Berlin, in Baden-Württemberg, habe ich erwähnt. Die Bundestagswahl findet im September statt und da ist die zentrale Frage, mit wem wird die Partei an der Spitze dort in dieses Wahljahr gehen. Und ich vermute, dass das nicht Jörg Meuthen sein wird.
Okay, aber das heißt, das, was jetzt für Meuthen ansteht, eigentlich geht der Kampf für ihn, diese Partei irgendwie jetzt noch zusammenzuhalten, jetzt erst richtig los?
Ja, der Kampf geht jetzt richtig los. Es geht ja nicht nur um die Causa Kalbitz und die Parteimitgliedschaft des Parteimitgliedes Andreas Kalbitz, sondern es geht darum, sich von dem Flügel zu trennen, von diesen Einflüssen in der Partei, die sehr stark sind, die aber die Partei auch sehr erfolgreich gemacht haben. Und ich prophezeie, dass die Landtagswahl in Baden-Württemberg die ganz wesentliche Wahl für die AfD sein wird. Wir dürfen nicht vergessen, Landesvorsitzende in Baden-Württemberg ist Alice Weidel, die sich auch klar in dieser Causa gegen Meuthen positioniert hat, die eigentlich so ein bisschen die Schattenfrau hinter Jörg Meuthen ist, der ja ursprünglich auch aus dem Landesverband in Baden-Württemberg kommt, dort aber nicht mehr viel zu bestellen hat. Also die Zeit läuft jetzt gegen Jörg Meuthen, wenn es ihm gelingt, wie selbst angekündigt, die Partei zu befrieden bis zum Ende des Jahres. Dann ist es gut für ihn, möglicherweise auch für die Partei. Gelingt es ihm nicht, glaube ich, ist einfach der Versuch, den Flügel zu entmachten, über diese Personalie Andreas Kalbitz auch gescheitert. Oder, was das Schlimmste, was der AfD passieren kann, ist, dass sie sich tatsächlich spaltet.
Ich würde gerne nochmal mit dir über ein Bild sprechen, zumindest war das eben heute so. Andreas Kalbitz ist zusammen mit Alexander Gauland gekommen zu dieser Sondersitzung und Gauland gilt ja so als sein Ziehvater. Wie schätzt du das ein? Hatte das in Anführungsstrichen nur einen symbolischen Wert, da gemeinsam zu erscheinen oder ging es da um echte Unterstützung von Seiten Gaulands?
Nein, das ging um wirkliche Unterstützung. Alexander Gauland ist in großer Sorge um eine mögliche Spaltung der Partei. Das ist sein vorrangiges Ziel von Anfang an, was er verfolgt hat. Deswegen hat er im Prinzip auch Kalbitz und andere unterstützt, weil er meinte, dass die AfD diese Leute braucht. Das ist der Grund, warum er beispielsweise Frauke Petri hat fallen lassen, die auch das Potenzial dafür hatte, die AfD zu spalten. Alexander Gauland ist stark bemüht, diesen Zusammenhalt zu leisten. Die entscheidende Frage ist allerdings, ob er noch dazu in der Lage ist. Denn dadurch, dass er sich eindeutig positioniert hat für das Kalbitz-Lager und gegen Meuthen, ist er in den Augen vieler innerhalb der AfD eben nicht mehr derjenige, der für den Ausgleich sorgen kann, weil er sich für eine Seite entschieden hat.
Olaf, ich danke dir sehr für diese Einschätzungen und die vielen Hintergründe hier in der Tag. Danke dir.
Danke dir.
Ihr habt es vielleicht gemerkt, irgendwann hat es mal ein bisschen angefangen hier zu knatschen und zu quietschen in der Leitung. Wir haben wirklich alles versucht zwischenzeitlich, Kabel rein und rausgesteckt, aus dem Mikrofon Raum verlassen, wieder reingekommen, Geräte ausgeschaltet, angeschaltet. Aber manchmal spielt die Technik eben nicht so ganz mit, wie wir uns das wünschen. Ich hoffe trotzdem, dass es okay war und ihr Olaf Sundermeier gut zuhören konntet. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung werden uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Deshalb nehmen wir uns heute noch mal die Zeit, um zu gucken, wer geht da eigentlich auf die Straße ohne Maske und ohne Abstand. Was ja oft zu hören bzw. zu lesen ist, da laufen auch Rechtsradikale mit, Reichsbürger, Impfgegner, Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben. Aber auch ganz normale Leute, also die politisch weder besonders links noch besonders rechts stehen, so ordnen die sich zumindest selbst ein, teilweise noch nie demonstriert haben, jetzt aber eben an einem Punkt sind, wo sie sagen, mir reicht's. Und es ist keine Bewertung, das ist nur eine Beschreibung. Und die kann uns noch viel ausführlicher Katharina Thoms liefern, das ist eine Kollegin vom SWR und eine der Journalistinnen, die diese sogenannten Anti-Hygiene-Demos schon sehr früh begleitet hat. Die ersten hat es ja schon im Frühjahr gegeben in Stuttgart. Und viele Menschen aus Stuttgart und Umgebung sind eben am vorigen Wochenende auch nach Berlin gereist. Katharina, gib uns mal einen Überblick. Wer demonstriert da alles? Wer geht da zusammen auf die Straße?
Das mache ich gerne. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit.
Ja, haben wir.
Es ist wirklich eine absolute Bandbreite. Das muss man schon sagen. Also gerade am Anfang, das waren einfach zunehmend auch Menschen, also am Anfang heißt im April und im Mai, als diese Demonstrationen hier in Stuttgart losgegangen sind, das waren auch wirklich sehr viele Menschen, die hatten einfach einen Koller, sage ich jetzt mal.
Das war so der Startschuss dann in Stuttgart, ne?
Also da waren irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute auf dem Schlossplatz mitten in Stuttgart so. Ja, das war sozusagen der Anfang. Und da war auch eben Michael Ballweg schon der Organisator von dieser ganzen Geschichte, der Unternehmer aus Stuttgart, der jetzt immer überall auch zitiert wird. Und genau, das ist dann relativ schnell groß geworden. Und Anfang Mai waren dann schon um die 1000 Leute auf dem Wasen und dann eben 5000 Menschen. Und warum hat es die Leute so angezogen? Ich war eben auf einigen dieser Demos und habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die da hingegangen sind. Und wie gesagt, die Bandbreite ist riesig. Da sind Leute hingegangen, die hatten einfach keinen Bock mehr auf diese Einschränkungen, auf zu Hause bleiben, auf in der Wohnung eingesperrt sein. Auch wenn man ja nicht komplett eingesperrt war, aber das Gefühl war natürlich schon so da irgendwie. Es waren auch Leute, die einfach Angst hatten. Wie geht es jetzt mit uns weiter? Auch wirtschaftliche Ängste. Wie soll das alles werden? Und da hat sich dann immer mehr auch reingemischt, so, ja, Zweifel, kann denn das wirklich sein? Ist das wirklich so schlimm? Die Krankenhäuser sind ja jetzt doch gar nicht überfüllt. Ne? Alles so diese Gemengelage. Und dann kamen so, ich sag mal, die Misstrauischen dazu, die sowieso schon so ein bisschen kritisch sind und was erzählen die uns da?
Regierungskritisch, meinst du?
Regierungskritisch. Mhm. Auch Impfgegner, also die grundsätzlich dem Impfen gegenüber negativ eingestellt waren. Das nahm ja damals total Fahrt auf, diese Suche nach einem Impfstoff gegen Corona. Und da waren dann eben plötzlich die Rede davon, dass man Impfstoffe an den Menschen ja vielleicht dann ausprobieren will, weil die sind dann auch noch gar nicht so schnell entwickelt. Also wir werden irgendwie zu Versuchskaninchen gemacht. Dann kamen diese Bill Gates verschwörerischen Ideen dazu, von wegen, der hatte auch seine Finger im Spiel, der steckt da so viel Geld rein in die Forschung, was arbeitet der mit den Regierungen zusammen? Ne? Solche Geschichten haben mir dann auch Krankenschwestern erzählt, die da völlig überzeugt davon waren, dass da Bill Gates irgendwas Böses mit uns vorhat. Und dann eben Leute, die gesagt haben, die Pandemie ist vorbei. Wir sehen das doch, ist ja alles gar nicht so schlimm. Oder Corona gibt es nicht, das gab es natürlich auch. Und diese ganze Gemengelage, das geht alles so ineinander über. Ja, man kann das gar nicht so trennscharf machen. Und das zieht dann natürlich auch einfach radikalere Leute an, also die so richtig hardcore verschwörerisch drauf sind. Diese ganze Bill Gates-Geschichte, das kriegt dann sehr schnell antisemitische Erklärungsmuster, also da kommt dann auch die neue Weltordnung ins Spiel, eine super Elite aus Politik und Wirtschaft, die arbeiten an einer neuen Weltordnung und das hat dann plötzlich dort auch eine Rolle gespielt und und radikal eben auch von der rechten Seite hat es Leute angezogen, die dort waren, also Reichsbürger und Rechtsradikale, auch Politiker und Politikerinnen der AfD waren immer wieder auf diesen Demos, haben auch versucht, das sozusagen zu unterwandern, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das alles hat dort stattgefunden und haben wir jetzt auch in Berlin gesehen.
Du hast gerade schon gesagt, ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit. Also das ist jetzt wirklich eine sehr ausführliche Beschreibung gewesen, aber ich glaube, das ist wichtig, um nochmal zu verstehen. Also es sind im Endeffekt die Leute mit dabei, die sich wahrscheinlich als politisch irgendwo in der Mitte verorten würden, aber auch eben die extreme Rechte, Verschwörungsmythiker, im Endeffekt die komplette Bandbreite der Bevölkerung. Was ist deine Einschätzung? Was ist denn dann der gemeinsame Nenner? Also was ist die Schnittmenge? Was vereint die?
Na, zunächst mal einfach die Kritik an den Einschränkungen, dass die unverhältnismäßig sei. Darauf konnten sich wirklich alle einigen dort. Das war auch so der Aufhänger ja der ganzen Geschichte. Und dann ging es halt so über in dieses, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, warum macht die Politik das? Eben Misstrauen. Aber die Corona-Einschränkung ist auch nach wie vor die Forderung dieser Bewegung, dass da alles abgeschafft werden müsse. Und weil eben nicht mehr viel übrig ist, bleibt jetzt eben die Maskenpflicht, auf die man sich stürzt, die man ja dann eben auch in Berlin, hat man ja gesehen, am Wochenende mit großer Freude unterwandert hat und nicht eingehalten hat und Abstandsregeln und solche Dinge. Aber inzwischen sind eben viele auch, die immer noch dabei sind, ich würde es jetzt mal nennen, abgerutscht in so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber von Politik, von Medien natürlich auch. Und das vereint eben auch diese Gruppierung, auch wenn es natürlich bei denen auch Diskussionen über Einzelheiten oder sowas gibt.
Aber liegt darin nicht im Endeffekt vielleicht auch die Gefahr? Also Menschen, die ja eigentlich bisher eher verunsichert waren und nicht offen waren für Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, ist es im Endeffekt leichter, die im Endeffekt zu kriegen, weil es einfacher ist, Menschen mit populistischen Parolen, die man raushaut, eher zu überzeugen als mit einer differenzierten Debatte?
Ich würde sagen, ja. Auch weil eine differenzierte Debatte immer das Problem hat, es ist irgendwie kompliziert, es ist auch ungemütlich, es ist eben auch nicht zufriedenstellend. Das kennen wir von uns selber. Wenn man irgendwie zurückgelassen wird mit einem Gefühl, ich bin auf der richtigen Seite, ich habe es verstanden, ist es natürlich viel schöner, als wenn, also so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Ja, das ist ja klar. Und weil wir das jetzt nämlich auch immer so eher negativ besetzt erzählen, natürlich, klar, verschwörerisch, gefährlich, klingt irgendwie zu einfach, wird dort auch sehr stark so positiv besetzte Begriffe dem entgegengesetzt. Also da ist zum Beispiel immer jetzt die Rede von, wir sind für Freiheit und für Frieden. Ne? Es hieß ja auch Tag der Freiheit, da haben andere dann schon wieder NS-Klänge gesehen an diese pompösen Begriffe. Aber dort ist immer davon die Rede, wir sind friedlich, wir sind für Liebe, wir sind für Freiheit. Das hat so ein bisschen so einen Hippie-Touch. Das ist so total, wir haben uns alle lieb, Stimmung wird dort verbreitet, ganz viele Herzchen und Blümchen und so. Und das hat natürlich einen ganz anderen Eindruck, als wir erklären uns hier die Welt, wie sie uns gefällt und lassen alles Komplizierte weg und wissen, wo der Gegner ist, nämlich dort, Merkel muss weg, ist auch gerufen worden, ganz, ganz laut. Und eben die bösen Medien, die nicht unsere Meinung so transportieren, wie wir sie doch empfinden und sagen.
Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist an dieser ganzen Diskussion, ist, dass man im Moment ja durchaus den Eindruck bekommen könnte, eben jetzt auch nach den Demos am Wochenende, Mann, da waren so viele auf der Straße, da muss doch irgendwas dran sein, beziehungsweise vielleicht haben die ja doch recht. Im Endeffekt waren es ungefähr 20.000 Leute, also im Verhältnis zur Bevölkerung eine Minderheit. Aber diese Minderheit ist eben sehr laut und die macht einen sehr lauten, einen sehr starken Protest. Aber diese Meinung, diese Haltung, die entspricht nicht der Mehrheit der Bevölkerung. Also aktuelle Umfragen sagen ja, die Mehrheit der Deutschen befürworten Corona-Maßnahmen. Und mein Eindruck ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Widerspruch oder dieser Fehlinterpretation, der man da eventuell aufsitzen könnte.
Genau, ich denke auch, dass man das jetzt sich davon auch nicht überwältigen lassen sollte. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wenn Minderheiten laut sind, dass sie natürlich Politik machen können damit und einfach gesellschaftliche Debatten bestimmen. Wir reden jetzt schon seit Tagen darüber, was in Berlin dort passiert ist. Und das ist ja genau der Sinn der Sache. Sie sind inzwischen auch sehr gut eben über Social Media vernetzt, weil eben so viele Anknüpfungspunkte in so viele Richtungen da sind, funktioniert das auch ziemlich gut. da wurde eben, jetzt muss man auch bedenken, für diesen 1. August sehr lange darauf hingearbeitet und auch mobilisiert. Schon seit Monaten stand dieser Termin fest und man hat da auch Reisebusse organisiert und ist dort eben gemeinsam hingefahren, viel aus dem Süden, eben aus Baden-Württemberg, aber auch aus anderen Teilen der Republik. Es gibt inzwischen auch viele Regionalgruppen und die trommeln im wahrsten Sinne des Wortes halt jedes Wochenende auf verschiedenen Demos. Und das macht eben diesen lauten Eindruck. Und ich denke, ja, wenn wir jetzt gucken, wie sich die Pandemie entwickelt, davon hängt, glaube ich, auch davon ab, wie sich diese Bewegung entwickelt, ob sie eben wieder einschläft oder ob sie dann doch nochmal einen neuen Schwung kriegt.
Katharina, ich danke dir sehr für deine Einschätzung und deine Beobachtung rund um diese Demonstration. Danke, dass du uns das erzählt hast hier für der Tag.
Sehr gerne.
Wir sind durch mit diesem Tag. Der Tag vielleicht ja auch mit uns. Musst du nochmal drüber nachdenken. dertag@deutschlandfunk.de, das ist auf jeden Fall die Adresse für Rückmeldungen, Feedback, konstruktive Kritik. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.